Wir sind heute mit der nächsten Predigt wieder bei diesen Jesus-Worten. Und diesmal beschäftigen wir uns mit einem Phänomen, was für unsere Zeit vielleicht noch ein bisschen fremdartiger ist als viele andere Themen, die wir uns in den letzten Wochen hier auf der Lahnwiese angeschaut haben. Es geht heute um den Tag, an dem Gott kommt. Und ich weiß nicht genau, was du für Gefühle oder Assoziationen hast, wenn du davon hörst. Ob du eher zu den Leuten gehörst, die bei den Worten Gott kommt so ein wohliges, warmes Gefühl im Bauch haben. Man denkt sich, ach, endlich wird auch höchste Zeit. Ich habe ihn schon wirklich vermisst. Oder ob du eher zu den Leuten gehörst, die sagen, boah, Gott kommt, das klingt für mich nach so Mittelalter, irgendwelche Malereien an irgendwelchen Decken von irgendwelchen Kapellen, wo ganz viel mit Feuer ist und irgendwelchen Dämonen und ein zorniger Mann, der von oben runterschaut und dann Leute verdammt und Leuten irgendwie willkürlich was schenkt. Oder vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die sagen, ganz ehrlich, Daniel, bis heute habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, dass Gott kommt. Ich bin irgendwie schon gespannt. Ja. Und ich würde sagen, ganz egal, zu welchen Gruppen du gehörst, ich finde es schön, dass wir heute diese Textlesung hatten und Hannah auch wirklich den ganzen Text vorgelesen hat, weil ich glaube, wenn wir uns über so etwas Unvorstellbares Gedanken machen, wie den Tag, an dem der unendliche Gott in die Endlichkeit kommt, in Zeit und Raum und den Menschen hier zu begegnen, ganz sichtbar, dann ist es unglaublich wichtig, auch zu gucken, wie Gott selber diese Situation in Worte fasst, welche Bilder er uns gibt und uns ein Stück weit vielleicht einen Geschmack davon zu geben, was es bedeutet, wenn Unendlichkeit und Zeit aufeinanderprallen und Gott ganz sichtbar in diese Welt kommt. Und bevor wir in den Text reinschauen, möchte ich gerne mit uns beten und Gott einladen, dass er uns wirklich auch so ein Stück weit eine Vorstellung oder ein Bild oder ein Gefühl davon gibt, was es heißt, wenn er eines Tages sichtbar in diese Welt einzieht. Ich bete. Herr, ich danke dir dafür, dass du kein distanzierter Gott bist, der weit weg ist. Und trotzdem ist es für mich immer wieder unvorstellbar, dieser Tag, wenn du ganz sichtbar dieser Welt auf eine besondere Art und Weise nahe kommen wirst. Wenn es nicht einfach nur so ein Glaubenssatz ist, den wir vor uns hin sagen, irgendwelche Geschichten, die wir in Büchern lesen, sondern wenn wir dich wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen, so wie du bist. Du siehst, wie beschränkt unsere Vorstellungskraft an diesem Punkt ist. Und deswegen danke ich dir besonders dafür, dass du uns Bilder gegeben hast, die uns so ein Stück weit helfen, uns diesen Tag auszumalen, wenn du vor der Tür stehst. Ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich bitte dich, dass wir deine Gegenwart auch jetzt in den nächsten Minuten erleben, bevor wir dann endlich mal wieder als Mosaikkirche Abendmahl feiern können. Amen. Es gibt Momente im Leben, wo sich ganz sichtbar vor dir zwei Wege auftun. Einer dieser Momente, den habe ich ganz persönlich so erlebt, in einem Berufspraktikum, als mein Praktikumsbetreuer mir von einer Langzeitstudie mit Harvard-Studenten erzählt hat. Die Harvard-Studenten wurden eine ganze Zeit beobachtet, als sie dann ins Berufsleben eingestiegen sind und am Anfang haben sie eine Frage gestellt bekommen. Was ist deine Vorstellung von der Zukunft? Eine Gruppe, relativ groß, von 83%, hat gesagt, keine, ich lebe da halt einfach so rein und guck mal, was auf mich zukommt. Eine etwas kleinere Gruppe, 14%, die hat in dem Interview gesagt, doch, ich habe da schon klare Vorstellungen, wo ich auch so berufstechnisch hin möchte. Genau, das kann ich schon ungefähr in Worte fassen. Und eine Minigruppe von 3%, die wussten wirklich ganz genau, wo sie hinwollen. Ja, das sind so ein bisschen die Streber, die du in jeder Klasse identifizieren kannst, die schon ihren Karriereplan mit Kinderwunsch und Berufswunsch fertiggestellt haben. Da bist du noch in der ersten Klasse und fragst dich, ob du überhaupt Abitur machen willst oder nicht. Man hat später geguckt und diese drei Gruppen einfach hat denen nachgefühlt, wie es in ihrem Leben so steht und wie es auch beruflich so läuft. Und bei der Gruppe von der 83% lief es natürlich nicht schlecht. Ich meine, das sind Harvard-Studenten. Was will man da so erwarten? Die haben natürlich gute Berufschancen gehabt. Die 14% war interessant, die so eine grobe Vorstellung schon davon hatten, was mal in der Zukunft auf sie zukommt. Bei denen war es so, dass die im Schnitt das Dreifache verdient haben von dem, was die Gruppe verdient hat, die gesagt hat, ja, ich weiß auch nicht, was da auf mich zukommen wird. Und die Streber, wir erinnern uns, die 3%, die alles schon fertig ausgetüftelt hatten und genau wussten, wo sie hinwollen und auch ihr ganzes Leben schon auf diesen Punkt ausgerichtet hatten, haben tatsächlich sage und schreibe, dass im Schnitt das Zehnfache verdient von dem, was die 83% der, ich sag mal, Unentschlossenen an Einkommen hatten. Und ich weiß noch, wie ich da im Auto saß und mir mein Praktikumsbetreuer das so erörtert hat und ich selber das Gefühl hatte, dass ich jetzt gerade an einem ganz wichtigen Moment in meinem Leben bin. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht noch zu spät ist, meine Karrierepläne aufzuschreiben oder ob ich noch sicherstellen kann, später mal das Zehnfache an Pastorengehalt zu verdienen. Das war natürlich irgendwann weg, dieser Moment. Aber trotzdem hat mich mein Praktikumsbetreuer angeschaut und hat gesagt, Daniel, überleg dir gut, welche Lebensentscheidungen du triffst. Überleg dir gut, wie du die nächsten 40 Jahre bewusst gestaltest, damit du am Ende deines Lebens einmal zufrieden zurückblicken kannst. Und ich denke, vielen von uns ist irgendwie bewusst, dass es immer wieder auch Momente gibt, wo sich auch Wege gabeln und wo bestimmte Lebensentscheidungen uns an dem Punkt oder an dem Punkt bringen. Egal, ob das jetzt nach dem Abi-Treffen ist, so 20 Jahre später, und du siehst, was aus deiner ganzen Klasse geworden ist, oder ob es einfach nur in deiner Familie ist und du schaust dich und deine Geschwister an und dir fällt irgendwie auf, obwohl ihr ja theoretisch die gleichen Startbedingungen gehabt habt, sind Wege doch sehr unterschiedlich verlaufen. Ich denke, viele von uns merken immer wieder, dass Lebensentscheidungen tatsächlich auch die Macht haben, Lebenswege so stark zu beeinflussen, dass sie am Ende komplett unterschiedlich verlaufen. Und der Text, der gerade vorgelesen wurde, der gibt uns auf jeden Fall drei Beobachtungen mit für Lebensentscheidungen, mit denen wir am Ende unseres Lebens zufrieden sein können. Drei Beobachtungen, die uns helfen können, am Ende unseres Lebens zufrieden und dankbar auf das zurückzuschauen, was wir in unseren 40, 50, 60, 80, 100 Jahren so alles erlebt haben. Meine erste Beobachtung aus diesem Text ist, dass diese Ankunft Gottes, die in unserer Zeit oder vielleicht auch in der Kirchengeschichte oft sehr negativ konnotiert ist, in diesen Geschichten, diesen Kurzgeschichten, die Jesus erzählt hat, extrem positiv besetzt ist. Die Ankunft Gottes ist für die Leute in der Geschichte zunächst einmal ein positives Ereignis. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Sowohl die Brautjungfern, alle von ihnen, als auch die Mehrheit dieser Abteilungsleiter in dieser Firma, die in der zweiten Kurzgeschichte vorkommen, die gehen eigentlich ziemlich positiv auf den Tag zu, an dem ihr Herr zurückkommt. Das ist... Moment, der Wind macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ah. Genau. Bei den Brautjungfern wird beschrieben, wie sie sich bereit machen. Wahrscheinlich sitzen sie vor einem Schminktisch, machen sich irgendwie hübsch, haben ihre schönen Kleider angezogen. Am Ende liegt da noch diese obligatorische Fackel, die in der Kultur damals üblich war. Sie greifen sich die Fackel, manche von ihnen greifen sich glücklicherweise auch noch das Benzin für die Fackel, diesen Ölkrug. Und dann gehen sie raus in freudiger Erwartung, um dieses Hochzeitsfest zu erleben. Und auch als der Bräutigam sich verspätet, merkt man richtig, dass seine intrinsische Motivation ist, dass seine Begeisterung für das Fest ist. Sie wollen das Fest nicht verpassen. Sie schlafen lieber auf dem Platz, wo sie dann irgendwann geweckt werden, wieder ein, anstatt nach Hause zu gehen in ihr warmes, kuscheliges Bett, weil sie auf dieser Party dabei sein wollen. Und dann später, als einige von den Brautjungfern merken, dass sie aus irgendwelchen abstrusen Gründen tatsächlich das Öl vergessen haben für diese Fackeln, damit die auch schön leuchten können, ist es so, dass die Brautjungfer nicht sagen, boah, naja, dann halt nicht, gehen wir halt nach Hause, Jungs und Mädels, sondern dass sie versuchen, mit allen möglichen Tricks und Mitteln noch irgendwie auf diese Party zu kommen. Ja, es wird erzählt, wie sie irgendwie wieder zurückhecheln und bei den Händlern versuchen, was zu bekommen, wie sie ihre Brautjungfern-Kolleginnen da bedrängen, irgendwie noch von ihnen Öl zu bekommen und am Ende dann verzweifelt an der Tür klopfen und sagen, können wir bitte noch auf dieses Fest? Dieses Fest, das damit verglichen wird, was bedeutet, wenn Gott selber kommt, ist ein positives Großereignis für diese Brautjungfern. Und auch später, in der zweiten Kurzgeschichte, ist es wieder eigentlich ein sehr positives Ereignis. Auch hier ist von einem Freudenfest die Rede, für das die Mitarbeiter, also fast alle Mitarbeiter, alles geben. Da wird beschrieben, wie sie sofort, nachdem sie finanziellen Spielraum von ihrem Arbeitgeber bekommen haben, anfangen, diesen finanziellen Spielraum zu nutzen, um zu wirtschaften. Sie geben wirklich alles. Und auch hier ist es so, dass der Chef sich verspätet. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass man sagt, okay, die Woche gebe ich alles, sondern vielleicht erstreckt sich diese Arbeitsphase über Monate und Jahre. Sie geben alles. Sie wirtschaften wie die Wilden und am Ende präsentieren sie ihrem Chef unglaublich stolz, was sie für diese Firma erreicht haben. Sie sagen, ich habe so und so viel Finanzen bekommen, Und das habe ich draus gemacht. Und sie werden mit eingeladen auf diese Firmenparty, die der Chef für die ganze Abteilung schmeißt, um zusammen zu feiern, was erreicht worden ist und dass der Chef endlich wieder zurück im Land ist. Man muss weder die Brautjungfern noch die Mitarbeiter bis auf einen einzigen dazu motivieren, alles zu geben für diesen Tag, für dieses große Ereignis. Man muss sie nicht zwingen. Da ist eine Begeisterung und eine Vorfreude da. Genauso wenig, wie man Footballspieler dazu zwingen muss, den nächsten Super Bowl am 13. Februar entgegenzufiebern. Oder wie man Eltern davon überzeugen muss, dass es irgendwie sinnvoll ist, auf die Geburt ihres Kindes da auch irgendwie Rücksicht zu nehmen und sich auf diesen Tag einzustellen. Oder wie man Serienjunkies davon überzeugen muss, auf die nächste Staffel von Disneys Mandalorian zuzufiebern. Oder Berufsmusiker davon überzeugen muss, dass es doch echt wieder toll ist, wenn die Corona-Flaute vorbei ist und sie wieder musizieren können auf irgendwelchen Konzerten. Da ist eine intrinsische Motivation für dieses Ereignis. Und ich würde mal die These wagen, dass jeder Mensch von uns bestimmte Ereignisse in seinem Leben hat, die für ihn ganz besonders wertvoll sind. Ereignisse, die unsere Lebenssituation mitbestimmen können. Ereignisse, die uns irgendwie zu demjenigen machen, der wir sind. Egal, ob es in unserer Geschichte eine Brautjungfer ist oder ein Abteilungsleiter, ob das bedeutet, dass du Studentin bist oder ein Elternteil. Wir alle haben solche Ereignisse. Und wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, wäre so ein freiwilliges Gedankenexperiment eigentlich spannend. Einfach mal zu fragen, was sind die Ereignisse in deinem Leben, auf die du dich besonders freust? Und was sind vielleicht Ereignisse in deinem Leben, die dich immer noch prägen, die dir nachgehen oder auf die du auch irgendwie mit echt großem Respekt hinausschaust und dich fragst, wie wir das wohl werden? Und wenn wir das freiwillige Gedankenexperiment noch weitermachen wollen, inwieweit beeinflussen diese Ereignisse deines Lebens, diese Großereignisse, deine kleinen alltäglichen Lebensentscheidungen? Und wenn wir noch eine Spur tiefer gehen wollen, inwieweit beeinflussen auch deine religiösen Ansichten die Art und Weise, wie du dein Leben Tag für Tag gestaltest? Egal, ob du jetzt irgendwie streng christlich bist oder irgendwie nur glaubst, dass da irgendeine höhere Macht ist, inwieweit hat das einen Einfluss darauf, wie du in die nächste Woche gehst, wie du auf deine nächsten Monate blickst, wie du deinen Terminkalender gestaltest oder an deinen Beruf herangehst? Denn das Ding ist, dass Jesus diese Geschichten nicht einfach nur erzählt hat, damit die Menschen irgendwie Klarheit bekommen in der Art und Weise, wie sie ihr Leben ganz persönlich für sich gestalten wollen. Jesus hat diese Kurzgeschichten, die vorhin vorgelesen wurden, erzählt, um Menschen darauf vorzubereiten, auf den Tag, wo sie dem lebendigen Gott eines Tages entgegentreten werden. Eine zweite Beobachtung, die ich extrem spannend finde, vor allem mit Blick auf die zweite Geschichte, aber auch mit Blick auf die erste. Wenn Gott kommt, jedenfalls so wie Jesus das schildert, wenn Gott kommt, wird sichtbar, womit du dein Leben lang gerechnet hast. In diesen Geschichten gibt es immer zwei Gruppierungen von Leuten. Zum einen hast du diese Gruppe von den Leuten, die perfekt in die Geschichte reinpassen. Das sind die Brautjungfern, die klugen Brautjungfern und das sind die guten und treuen Mitarbeiter, die Abteilungsleiter in der Firma. Und das Interessante ist, dass Jesus aber noch eine zweite Gruppe mit einbaut, und zwar eine Lebensgruppe, die irgendwie inkongruent ist, würde man sagen. Dass die Art und Weise, wie sie leben, die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen, das passt eigentlich nicht zu ihrer Situation, es passt nicht mal zu ihrem Selbstverständnis und das passt auch nicht zu dem Leben, das sie eigentlich leben wollen. Aus irgendeinem Grund verhalten die Personen sich so, wie man es ihnen nicht empfehlen würde. Unabhängig jetzt, welche religiösen Überzeugungen man hat, man würde ihnen sagen, hey, wenn ihr wirklich auf diese Party wollt, als Brautjungfern, dann guckt halt, dass ihr alles beisammen habt, wenn ihr dahin wollt. Wenn ihr wirklich in dieser Firma euch als Mitarbeiter versteht, dann macht es keinen Sinn, dem Chef zu erklären, wieso man irgendwie seinen Charakter nicht so optimal findet und ihm dann mitzuteilen, dass man eigentlich die ganze Zeit nichts gemacht hat, sondern lieber irgendwie faul Däumchen gedreht hat. Jesus malt das Bild von einer Gruppe, die fest damit rechnet, dass es irgendwann sowas wie eine Ankunft des Bräutigams oder des Chefs gibt oder im übertragenen Sinn eine Ankunft Gottes. Und eine Gruppe, die irgendwie nicht wirklich den Anschein erweckt, als hätte sie gerade verstanden und kapiert, was hier passiert. Die Geschichten sind vielleicht ein bisschen weit weg, aber lasst mich wenigstens die Geschichte mit dem Brautjungfern mal so in Worte zu fassen, um sie in die heutige Zeit zu transportieren. Stell dir vor, eine deiner besten Freundinnen heiratet, ja, und sie fragt dich, hey, Daniela oder wie auch immer, könntest du dir vorstellen, eine meiner Brautjungfern zu sein? Und ich denke mir so, ja, gerne, darf ich die erste Brautjungfer sein? Sagt sie, nein, die erste Brautjungfer, das ist Stefanie, okay? Damit kann ich leben, Stefanie ist eine gute Wahl. Und dann ist es so, dass Stefanie, die erste Brautjungfer, nur einen einzigen Auftrag hat. Also ich bin für die Moderation des Programms zuständig und sie hat die Aufgabe, die Hochzeitsringe zu besorgen. Ja? Eigentlich nichts Schwieriges, ist aber wichtig und sie ist dann mit der Braut da auch unterwegs und die gucken sich da zusammen verschiedene Websites an, so 123gold.de und was gibt's denn nicht alles und gehen dann auch in solche Schmuckläden rein und dann sagt die Braut zur Brautjungfer Nummer 1, genau den Ring will ich haben und sie sind sich einig, der ist perfekt und wird noch ausgemessen und alles wird fertig gemacht. So, gut, alle sind mit irgendwas beschäftigt, es ist Hochzeit, Hochzeit ist immer anstrengend, vor allem in unserer Zeit und Stefanie hat natürlich die Aufgabe mit den Ringen. Das Blöde ist nur, dass aus irgendeinem Grund die Ringe nicht abgeholt werden. Die Brautjungfer Nummer 1 geht hin zu dem Ringshop, sagt, ja, ich bin für die Ringe hier und das Schmuckkästchen und schaut sich das Schmuckkästchen an, bezahlt dafür, geht mit dem Schmuckkästchen raus, ohne dass da ein Ring drin ist. Die Hochzeit rückt näher, alle machen sich schick, das Schmuckkästchen wird immer wieder aufgeklappt und wird angeschaut, wie schön das eigentlich ist. Dass der Ring nicht drin ist, fällt irgendwie nicht auf. Und dann, an einem großen Samstagmittag, als die Orgel spielt und die Braut einzieht, klappt Brautjungfer Nummer 1 zum ersten Mal ganz bewusst dieses Schmuckkästchen auf und fragt sich, ob da nicht was fehlt. Und voller Verzweiflung rennt Brautjungfer Nummer 1 los. Als erstes zu einer Hochzeit, die irgendwo anders stattfinden soll und fragt, ob sie den Hochzeitsring ausleihen darf. Das klappt irgendwie nicht, aus unerfindlichen Gründen. Sie spurte zurück zu dem Shop, wo sie den Ring eigentlich kaufen wollte, aber es ist Samstag und die haben nur unter der Woche geöffnet. Das heißt, auch hier ist sie völlig frustriert. Letztendlich fällt ihr ein, dass sie ja selber noch einen Brautring am Finger hat. Sie zieht ihn sich von der Hand, spurte zurück, aber wird dann irgendwann darüber informiert, dass halt die Trauung jetzt irgendwie ohne Ring durchgeführt worden ist, weil sie einfach zu spät dran gewesen ist. Ihr merkt, die Geschichte, die ist völlig abstrus. Das ist eine Geschichte, die wäre zu kitschig, um sie in der Serie zu zeigen. Aber Jesus erzählt sie, um deutlich zu machen, dass es tatsächlich am Ende des Lebens Leute geben wird, die es genauso geht wie dieser Brautjungfer. Die dastehen im Kreis von allen anderen Hochzeitsgästen und dieses Gefühl hatten, du hattest nur einen Job. Nur diesen einen. Du hättest nur diesen Ring kaufen und in das schöne Schmuckkästchen auch reintun müssen. Und die Leute und diese Brautjungfern werden das Gefühl haben, dass gerade etwas gründlich schiefgegangen ist. Was sie selber nicht so beabsichtigt haben, was sie selber irgendwie verschlafen haben. Daneben gibt es noch diese zweite Geschichte von einem Abteilungsleiter in der Firma, wo er sich selber entschlossen hat, mitzuarbeiten. Der einfach so entscheidet, dass er einfach so entscheidet, nichts zu tun, weil ihm plötzlich aufgefallen ist, sagt er jedenfalls, dass er irgendwie mit der Teamdynamik und der Arbeitsmoral und der Art und Weise, wie der Vorgesetzte die Mitarbeiter behandelt, nicht zufrieden ist. Ja, und sein Chef schaut ihn an in diesem letzten Meeting und sagt zu ihm, du hattest eigentlich keine wirklichen Bedenken. Du warst einfach nur faul und böse. Du hast verschlafen. Gib's doch einfach zu. Du hast eigentlich alles verpennt, was man verpennen konnte. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man sich die beiden Geschichten anschaut, dass es in diesen Geschichten nicht darum geht, wie viel wir für Gott erarbeiten können, wie viel wir für Gott leisten können. Es geht nicht darum, mehr zu geben, als man hat. Ja, die Brautjungfer hatten das Geld die ganze Zeit zusammen, um das Öl zu kaufen, das ihnen gefehlt hat für diese Fackeln. Ja, und der Abteilungsleiter, der wurde auch nur nach dem beurteilt, was er mit seinen individuellen Fähigkeiten in seiner Lebenssituation umsetzen konnte. Die entscheidende Frage ist nicht,
ob wir irgendwie eine abstrakte Summe erreichen, ob wir irgendwie eine bestimmte Leistung erbringen, die so für alle Leute gleich angesetzt ist, so eine Messlatte, über die halt alle irgendwie so drüber hüpfen müssen. Sondern die Frage ist nur, die Jesus uns mit diesen zwei Kurzgeschichten stellt, ob wir mit dem, was wir tatsächlich an Mitteln und Ressourcen zur Verfügung haben, Gutes tun. Und die traurige Realität ist, wenn man sich diese zwei Kurzgeschichten anschaut und Jesus ernst nimmt, wie er sie erzählt, dass es tatsächlich am Ende unseres Lebens sein kann, dass wir zurückblicken und feststellen, dass wir die ganze Zeit das Leben eines anderen gelebt haben. Weil wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht genutzt haben. Es kann sein, dass du und dass ich, und das finde ich echt extrem unangenehm, aber auch irgendwie verständlich, wenn wir sowas wie Verantwortung haben. Es kann sein, dass wir am Ende vor dem Spiegelbild unseres Lebens stehen und uns selber nicht mehr wiedererkennen. Und uns dann irgendwie fragen, worin wir eigentlich gut und treu gewesen sind. Worin wir eigentlich investiert haben. Was wir eigentlich auch ein Stück weit Schönes und Gutes in diese Welt gebracht haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Als ich das gelesen habe, den Text, war für mich schon die Frage, die mir gekommen ist, was eigentlich jetzt die Begabungen sind, die ich habe und wie viel Zeit und Energie ich gerade zur Verfügung habe und wofür ich meine Gaben gerade eigentlich einsetze. Und ich glaube, es ist keine Frage, die man irgendwie pauschal für alle Menschen beantworten kann. Und trotzdem glaube ich, dass wir hier extrem viele Menschen mit Potenzial sitzen haben, egal wie unterschiedlich das Potenzial ist, aber es ist hier. Und die Frage, die uns dieser Text stellt, ist, wofür setzen wir unser Potenzial ein? Vergraben wir es und sind am Ende unseres Lebens irgendwie unglücklich und frustriert und merken, dass da keine Passung ist zu diesem Freudenfest, auf das wir eigentlich gehen wollen, wo wir feiern, was in dieser Welt Schönes passiert ist? Oder setzen wir es ein? Und wenn wir es einsetzen, ist die Frage, wofür setzen wir es ein? Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Denn eine dritte Beobachtung, gerade wenn man jetzt auf diese letzte Geschichte schaut, ist, dass die Frage, ob du selber mit der Gegenwart Gottes, mit diesem Freudenfest am Ende rechnest, sich so ein Stück weit dadurch beantwortet oder daran zeigt, wem du Gutes tust. Ob du mit dem Freudenfest am Ende rechnest, wenn Gott kommt, zeigt sich daran, wem du Gutes tust. Für wen Kirche ihre Gaben einsetzt. Ja, Jesus sagt das in Vers 35 ziemlich klar. Ihr könnt auch nochmal reinschauen, welche Personengruppe da aufgezählt wird. Das sind die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken und die Gefangenen. Alles Menschen, die keine Gegengabe geben können, weil sie nichts zu geben haben. Die Durstigen, die trinken weg, was du ihnen an Getränken anbietest. Die Hungrigen, die essen auf, was du ihnen an Essen anbietest. Die Fremden, die haben sonst niemanden. Die werden dich nicht irgendwie in eine größere Community integrieren, in irgendeine Gemeinschaft mit reinnehmen. Die Nackten sind so arm, dass sie buchstäblich nicht mal genug haben, um sich selber zu bedecken. Ja, und die Gefangenen? Die Gefangenen sind einfach nur da in dieser Zelle und sind froh, wenn sie jemand besucht. Es geht um die Gruppe von Menschen, mit denen du zu keiner Zeit, damals und heute, einen Tauschhandel machen konntest. Jesus beschreibt in dieser letzten Szene Menschen, die sich um die Ausgeschlossenen dieser Gesellschaft kümmern, die sich investieren, ohne etwas von dieser bedürftigen Personengruppe oder von Gott selbst dafür erwarten. Ja, in Vers 37 wird das beschrieben. Wo sie sagen, Herr, wann haben wir dich jemals besucht? Wann haben wir dir jemals was zu trinken gegeben? Wann haben wir uns jemals um dich gekümmert und dir irgendwie Gutes getan? Man spürt, das sind Leute, die so von Gottes Liebe ergriffen sind, dass sie lieben, ohne zu kalkulieren, ohne Gott eine Rechnung zu schreiben und zu sagen, ja, jetzt habe ich mit der anstrengenden Person geredet, ich wollte nur, dass du es auch weißt, dass ich das am Ende irgendwie wieder gut geschrieben bekomme oder so. Und ausgerechnet so zeigen uns diese Leute, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu leben. Wer mit Gottes Gegenwart rechnet, ist in der Lage, den Menschen Gutes zu tun, die diese Gabe nicht erwidern können. Und das ist ein Phänomen, was nicht nur in diesen Geschichten vorkommt, sondern was sich auch in der Kirchengeschichte immer wieder an markanten Punkten gezeigt hat. Ein Ereignis in der Kirchengeschichte ist im Jahr 165 gewesen. Marc Aurelius war Kaiser und es gab eine Pest in den Städten. Und wie es zu der damaligen Zeit war, waren die Städte so der Ort, wo die Pest wirklich am wildesten gewütet hat, die meisten Menschen gestorben sind. Und sobald klar war, da ist eine Pest, sind die Leute aufs Land geflohen, abgehauen. Jeder hat versucht, sich um seinen eigenen Arsch zu kümmern. Und dann gab es diese eine Personengruppe, die nicht gegangen ist. Der Religionssoziologe Rodney Stark hat das rausgearbeitet in einem seiner Untersuchungen, wo er schreibt, das Interessante ist, dass eine Personengruppe, diese Galiläer, diese Christen, nicht geflohen sind, um ihr Leben zu retten, sondern geblieben sind, um die Kranken zu pflegen, um sie zu begleiten, selbst wenn es bedeutet hat, einfach Leute zu begleiten, die in den sicheren Tod gehen werden. Die Christen haben die Peststätte nicht verlassen, sondern sind geblieben, um die Kranken zu pflegen, und zwar absolut freiwillig. Und als die Kaiser, die römischen Kaiser, das gesehen haben, haben sie sich gedacht, das kann doch nicht sein, dass uns diese religiöse Gruppierung hier die Show stiehlt. Sie haben ihre Beamten bedrängt, haben sie irgendwie unter Druck gesetzt, haben gesagt, hey Leute, ihr müsst euch eigentlich genauso gut um unsere Kranken und Armen und Schwachen kümmern, wie es diese Christen tun. Sonst verlieren wir hier unseren guten Ruf und das destabilisiert unsere Herrschaft. Und das Interessante war, das schreibt auch dieser Religionssoziologe, dass es die römischen Kaiser mit Druck und Zwang und Drohungen und Geldangeboten nicht geschafft haben, ihre Leute dazu zu motivieren, zu diesen kranken Leuten zu gehen, weil sie viel mehr damit beschäftigt gewesen sind, für ihre eigene Gesundheit vorzusorgen. Die Christen dagegen hatten nicht einen willkürlichen Tyrannen im weit entfernten Rom vor Augen, der sie zu irgendwas drängen oder zwingen oder nötigen wollte, sondern sie hatten einen sanften Gott vor Augen, der die Krankheit dieser Welt getragen hat, damit wir heil werden. In Jesus Christus sehen wir einen Gott, der aus der Unendlichkeit in die Zeit gekommen ist, um uns in unserer Armut zu begegnen und unseren Mangel zu stillen. Ein Gott, der für uns in den Tod gegangen ist und der allen, die ihm vertrauen, ewiges Leben schenkt. Und was diese Verbote eines römischen Tyrannen nicht geschafft haben, das hat dieses außergewöhnliche Leben von Jesus von Nazareth möglich gemacht. Die geheimnisvolle Gegenwart Gottes hat damals Menschen zu außergewöhnlichen Liebestaten motiviert und dazu bewegt, Opfer zu bringen, um Menschen in Not zu trösten und zu begleiten, selbst wenn das bedeutet hat, dass sie selber ihr Leben riskiert und aufs Spiel gesetzt haben. Und manchmal frage ich mich, ob wir als Kirche heute noch die gleiche aufopfernde Liebe in uns haben, die diese Menschen damals in sich hatten. Ich wurde letzte Woche bei einem Gespräch daran erinnert, wo mir ein Mann erzählt hat, in der zweiten Lebenshälfte, Kinder sind aus dem Haus, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, seinen 100% Job auf einen 50% Job zu reduzieren. Er hat zu mir gesagt, Daniel, das reicht uns als Familie eigentlich, um zu leben. Natürlich können wir uns dann vielleicht nicht alles leisten, die Urlaube wären nicht so schön, aber ich würde gerne mehr Zeit haben, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die in Not sind. Sei das Leute, die irgendwie krank sind oder einsam sind oder sonst irgendwie arm sind. Ich möchte gerne mehr Freiraum haben, um für solche Menschen da zu sein. Und dafür bin ich auch bereit, auf 50% meines Gehalts zu verzichten. Und ich weiß, wie ich dieses Gespräch gehört habe und im ersten Moment richtig genervt gewesen bin, als ich da aufgelegt habe. Ich habe mir gedacht, okay, es gibt vielleicht manche Leute, die das so machen können, aber das kann man doch nicht machen. Ich meine, einfach mal so hier 50% von seinem Einkommen weggeben, und nicht mal um Urlaub zu machen, sondern um mehr Zeit zu haben, um für die Sachen zu arbeiten, die wirklich zählen. Und je länger dieses Gespräch dann irgendwie so her gewesen ist, habe ich gemerkt, dass es in mir gearbeitet hat. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Daniel, irgendwie inspiriert mich diese Begegnung auch wirklich. Wir hatten dann nochmal ein zweites Telefonat und der Mann hat das wirklich durchgezogen. Hat es seinem Arbeitgeber gesagt, die haben da auch so eine Lösung gefunden. Und ich bin mit dem Gefühl irgendwie aus diesem zweiten Telefonat rausgegangen, als ich mich gefragt habe, ob wir als Kirche nicht auch vor so einem Punkt stehen und uns fragen müssen, inwieweit das einfach alles schöne Worte sind, die Jesus hier erzählt, und inwieweit es auch manchmal Zeit ist, irgendwie Taten folgen zu lassen. Wie gesagt, es gibt keine pauschale Lösung für alle. Also ich sage nicht, dass jetzt alle Leute irgendwie nur 50% arbeiten sollen. Aber irgendwie merke ich, wie mich diese Geschichten herausfordern. Wenn wir überlegen, welche Begabungen sich auch hier versammeln und zusammentun, welche Begabungen kommen in unserer Kirche zusammen und wofür setzen wir unsere Zeit und Energie ein? Wem kommen unsere Gaben zugute und wo sind wir als Kirche mit den Leuten, mit dem Schicksal der Leute konfrontiert, die Jesus besonders im Herzen liegen? Also den Armen. Und wie weit müssen wir gehen, bis wir vielleicht dem ersten Menschen begegnen, der hungrig, durstig, heimatlos, nackt oder krank ist? Und wie viel Zeit haben wir für diese Menschen, um sie zu begleiten, um bei ihnen zu sein und ihnen ein Stück weit die Liebe zu zeigen, die Gott uns gezeigt hat? Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und Abendmahl ist für mich so ein Moment, wo ich diese geheimnisvolle Gegenwart Gottes erlebe. Wir hören gleich ein kurzes Musikstück. Jakob steht schon bereit. Ja. Und dann geht es endlich mal wieder los. Abendmahl erinnert mich daran, dass Gott selbst in diese Welt als Bettler gekommen ist. Es sind zwei schlichte Nahrungsmittel, Brot und Wein. Und sie erinnern mich daran, dass dieser jüngste Tag, dieses Freudenfest, wenn Jesus uns in seiner ganzen Schönheit und Pracht begegnet, noch aussteht. Abendmahl ist für alle Menschen. Aber ich glaube, Abendmahl ist besonders für diejenigen, die wissen, wie sich Hunger und Durst anfühlen. Im Abendmahl schenkt Jesus denen seine Nähe, die einsam sind. Abendmahl erinnert uns daran, dass Gott für uns arm wurde, weil wir arm waren. Und Abendmahl erinnert uns daran, dass Gott das Schicksal der Armen besonders im Herzen liegt. Ich weiß, dass ich das immer leicht sage, aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche nicht dafür bekannt sind, schöne Gottesdienste zu haben, eine Hüpfburg zu haben oder irgendwelche konservative Werte hochgehalten zu haben. So gut das vielleicht ist. Ich wünsche mir, dass wir vor allem dafür bekannt sind, so wie die Christen damals in der Zeit von Marcus Aurelius, dass wir Menschen Gutes getan haben, ohne damit zu rechnen, dass sie diese Liebe erwidern. Ohne damit zu rechnen, das zurückzubekommen. Ohne damit zu rechnen, dass sich das in irgendeiner Form auszahlt. Weil Jesus vor allem anderen genau dafür uns die Gaben gegeben hat, die wir haben, damit wir unsere Kraft und Energie an andere weitergeben können. Amen.